Liebe Gemeinde, wer in den 80er Jahren jung war oder sich jung fühlte, der kennt vielleicht den Namen Michael Jackson, einer der berühmtesten Musiker im Bereich der Popmusik, wie man so sagt. Er starb 2009 im Alter von 50 Jahren. Und auf seinem Grabstein, da kann man so einiges lesen. Zunächst mal sein Titel, King of Pop. The King of Pop, der König des Pop. Ein König war er. Dann steht da auch drauf, was er sonst noch alles war. Sänger, Produzent, Tänzer, auch Menschenfreund steht drauf. Und dann werden auch seine großen Erfolge aufgelistet. 13 Nummer 1 Hits, 197 Auszeichnungen unterschiedlichster Art und vor allem 13 Grammys. Der wichtigste Musikpreis der Welt. Aber all das steht jetzt eben auf einem Grabstein und man kann sich fragen, ja, was hat er denn jetzt davon? Ich komme deshalb auf diesen Musiker, weil er in den 80er Jahren auch mal gesagt hat, er wolle 150 Jahre alt werden. Deshalb hat man ja schon lange vor Corona ihn oft mit Mundschutz gesehen. Angeblich hat er auch oft in einer speziellen Luftkammer geschlafen. Und alle möglich, weiß nicht, was er noch alles unternommen hat, um seine Gesundheit zu erhalten. Und doch starb er 100 Jahre früher, als er eigentlich beabsichtigt hat. Und so ein wenig erinnert mich das an den Text, der heute vorgegeben ist für das Erntedankfest in unserem Predigtordnung. Ein Text aus Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Zu einem fröhlichen Erntedankfest eher nicht so ein ganz erfreulicher Text. Es kommt eine gute Ernte vor, der Mann hat eine gute Ernte, man müsste eigentlich sagen eine super Ernte. Aber dieser Text ist eher eine Warnung darum, dass wir auch in rechter Weise mit den Gaben umgehen, die wir erhalten haben. Ob es nun konkret solche Feldfrüchte sind oder ob es andere Dinge sind in unserem Leben, die wir bekommen haben. Offensichtlich kann man auch in falscher Weise damit umgehen. Und davor möchte Jesus warnen. Aber was ist eigentlich das Problem bei dieser Geschichte? Eigentlich spricht er uns Leute eigentlich sehr an, dieser Text auch so. Das weckt so eine Sehnsucht, endlich mal Ruhe zu haben. Keine Erwartungen, Anforderungen mehr. Wo ist eigentlich das Problem, dass Gott sogar so ein hartes Urteil fällt, du Narr? Ist es der Reichtum des Mannes? Jesus hat die Reichen immer wieder sehr deutlich kritisiert und hat auch eine große Gefahr im Reichtum gesehen, dass man dadurch von Gott weggebracht wird. Aber unsere Geschichte macht deutlich, dass der Mann schon vor seiner Superernte reich war. Es war ein reicher Mann, heißt es da. Der Reichtum scheint nicht im Fokus zu sein, obwohl diese Geschichte deutlich machen, dass natürlich ein Armer hätte natürlich diese Gefahr nicht, in der dieser reiche Mann steht. Oder geht es hier um Habgier? Jesus warnt euch davor, hütet euch vor der Habgier, immer noch mehr haben zu wollen, diese Gier, ich brauche noch was. Aber ich glaube, dieser Mann ist jetzt nicht einer, der jetzt besonders habgierig ist, denn sonst hätte er es nämlich anders gemacht. Da hätte er gesagt, ein Jahr arbeite ich noch weiter. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine super Ernte. Und dann ist es ja noch besser. Er hätte ein bisschen spekuliert, wenn er wirklich habgierig gewesen wäre. Das macht er nicht. Oder ist das Problem, dass gesagt wird, Gott sagt ja zu ihm, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Ist das die Kritik, dass er sich nicht um seinen Nachlass kümmert? Dass es ihm egal ist, was nach ihm kommt und ob sie sich darüber streiten, die Erben, ist auch egal. Ist das das Problem? Ich glaube auch nicht, dass das Zentrum unserer Geschichte ist, dass es darum geht, auch wenn das so am Rande alles mitspielt. Oder liegt es etwas daran, ist das die Kritik, und das ist jetzt beunruhigend für uns alle, lehnt Jesus hier den Ruhestand ab? Denn letztlich machen wir es ja alle genauso wie dieser Mann. Wir zahlen halt in die Rentenkasse ein, machen noch private Vorsorge und dann wird gerechnet. Okay, wann kann ich aufhören? Muss ich ganz bis zum Ruhestand arbeiten? Geht es vielleicht auch 2-3 Jahre vorher? Und dann ist gut. Und dann kommt der wohlverdiente Ruhestand. Ist doch genau dasselbe wie bei dem Mann. Ich sehe da keinen wirklichen qualitativen Unterschied. Aber ich denke, auch das ist nicht hier im Fokus. Wie gehen wir mit der Zeit um nach der Arbeitszeit in unserem Leben? Oder geht es darum, dass er eben nicht teilt? Das liegt nahe, denn am Anfang geht es ja um einen, der kommt und zu Jesus sagt, sorg doch dafür, dass mein Bruder mir das Erbe gibt, dass er es teilt. Und ganz viele Ausleger betonen sogar diesen Aspekt. Und der steckt auch in dieser Geschichte drin, aber ich glaube, auch das ist nicht das Zentrale, um was es in dieser Geschichte geht, dass dieser Mann nicht teilt. Aber worum geht es? Ich möchte dem auf die Spur kommen und gehe dabei von aus, von diesem harten Wort, das, oder vielleicht auch nicht hart, je nachdem, was Gott da verwendet, du Narr. Und von diesem Begriff aus möchte ich mal mich ein wenig auf den Weg begeben. Dieses Wort Narr kann eine positive Bedeutung haben, aber es kann auch eine negative Bedeutung haben. Der Narr ist einerseits eine positive Figur, aber er kann auch eine negative Figur sein. Eine positive Figur ist der Hofnarr. Das ist so der Einzige, der so einem König auch mal ein bisschen die Meinung sagen darf, so ein bisschen natürlich humorvoll, was andere nicht dürfen. Und dazu gibt es eine Geschichte, vielleicht kennt die auch schon jemand, die, glaube ich, schön deutlich macht, um was es auch bei unserem Text heute geht. In dieser Geschichte gibt es einen König und der hat einen Hofnarren und von diesem Hofnarren ist er so richtig begeistert. Er hat gesagt, ich kenne keinen besseren Narren als dich. Und er will ihn auch mal würdigen, man muss ja Leistungen auch immer wieder würdigen. Also gibt er ihm einen Stab, wie so ein Zepter, wie so ein Königszepter und sagt, du bist der König der Narren, besseren gibt's nicht. Aber wenn du mal einen größeren Narren findest, dann gibst du ihm den Stab, ja? Die Jahre vergehen, der Narr findet keinen größeren Narr, wahrscheinlich will er auch keinen finden. Und nach einigen Jahren irgendwann liegt der König im Sterben. Und der Narr hört das und kommt zu ihm hin und sagt, König, ich habe gehört, du willst eine Reise machen. Sagt der König, ja, meine längste Reise. Fragt der Narr, ja, wann kehrst du denn dann wieder zurück? Von der Reise. Sagt der König, von dort, wo ich hingehe, gibt es kein Zurück. Sagt der Narr, oh, so eine lange Reise. Da musst du dich aber sehr gut vorbereitet haben auf diese lange Reise, oder? Sagt der König, nein. Ehrlich gesagt, denke ich erst jetzt an diese letzte lange Reise. Da sagt der Narr, mein König, du gehst auf die größte Reise deines Lebens, ohne diese sorgfältig vorbereitet zu haben? Du bist der größte Narr, der mir je begegnet ist, kramt seinen Stab hervor und überreicht sie dem König. Auch in der Geschichte von Jesus bereitet sich der reiche Mann nicht auf diese letzte Reise vor. Jetzt habe ich Ruhe für viele Jahre. Ach, was soll da schon anderes kommen als jetzt Lebensgenuss? Und Gott nennt ihn, du Narr. Du bist doch sterblich. Bereite dich doch schon darauf vor, was kommt, wenn deine letzte Reise beginnt. Und vor allem solltest du das Ziel dieser Reise in den Blick nehmen. Und das Ziel, so sagt Jesus, ist Gott. Der, der uns das Leben gegeben hat und der uns auch im Leben versorgt. Dafür loben wir ihn ja heute. Dafür sind wir heute dankbar an diesem Tag. Aber dass wir bei diesem Ziel ankommen, ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Jesus sagt, wir müssen reich sein bei Gott. Aber wie erwerben wir diesen Reichtum, der uns garantiert, dass wir auch dann, wenn unsere irdische Reise zu Ende ist, dass die Reise dennoch weitergeht und wir zu einem guten Ziel gelangen? Und dass unser Leben eben nicht ein Windhauch ist, der vergeht und wo irgendwann kein Hahn mehr danach kräht. Ich komme vom positiven Narren zu einem negativen Narren. Und komme jetzt zu etwas, wo sich die Katholiken besser auskennen als Evangelische. Denn am 11. November beginnt die närrische Zeit wieder einmal. Karnevalszeit. Unser heutiger Karneval ist im Mittelalter entstanden, also in einer Zeit, wo unsere Länder in Europa sehr stark christlich geprägt waren. Das heißt, der Karneval und Kirche standen nicht in einem Widerspruch oder in einem Gegensatz, sondern vielmehr, die Fasnet war Teil des sogenannten Kirchenjahres, wo sich gewisse Dinge ja immer wiederholen, wie wir das wissen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter. Die Reformation hat dann das Karnevalswesen bekämpft. Aber ich versuche mal deutlich zu machen, welcher Sinn dahinter damals steckt im Mittelalter. Bei vielen Faschingsveranstaltungen ist dieser Sinn heute verloren gegangen, aber mancherorts versucht man auch diesen mittelalterlichen Sinn wieder neu zu leben. Welche Bedeutung hat denn diese Faschingszeit aus kirchlicher Sicht? Die Faschingszeit ist die Zeit, die deutlich macht, wie sieht das Leben aus, wenn es Gott nicht gäbe. Und deshalb sind da Teufel und Hexen, weil dann das Böse herrscht. Man sauft, man säuft und frisst bis in die Morgenstunden, weil man muss sich an keine Gebote mehr halten. Sexuelle Ausschweifungen gehören auch zu dieser Zeit. Oder vielleicht auch ganz anders, ganz still, so wie dieser Mann in unserer Jesusgeschichte, nicht irgendwo im Trubel mitmachen, sondern das irdische Leben ganz still genießen und dabei vergessen, wem man dieses irdische Leben verdankt. Der Narr ist im mittelalterlichen Karneval ein Symbol dafür, dass es keinen Gott gibt. Das ist so seine Botschaft. Und bei manchen Narrendarstellungen kann man dann erkennen, welche Auswirkungen das hat. Manche dieser Narren tragen einen Spiegel, manchmal auf einem Stab, wie das Zepter, Narrenzepter. Und was sieht er natürlich in dem Spiegel? Er sieht sein eigenes Spiegelbild. Dahinter steckt die Bedeutung, dass der Mensch ohne Gott letztlich nur um sich selber kreist. Und das erleben wir auch in dieser Jesus-Geschichte. Dieser Mann, der führt ja nur Selbstgespräche. Er redet mit seiner Seele, aber das ist ja er ja selber. Nicht? Nun hab Ruhe, du hast es verdient. Ja, genieße die nächsten Jahre. Hab guten Mut. Bei manchen Darstellungen sieht man im Narrenspiegel auch einen Totenkopf. Das bedeutet, der um sich selbst kreisende Mensch ist letztlich dem Tod verfallen. Aber diese Karnevalszeit geht zu Ende. Es kommt der Aschermittwoch. Und auch in der evangelischen Kirche ist der Aschermittwoch der Beginn der sogenannten Passionszeit. Der sogenannte oder Fastenzeit, wie sie auch manchmal genannt wird. Die Passionszeit bedeutet, wir wenden uns ab von diesem Leben, als wenn es Gott nicht gäbe. Da wenden wir uns ab und wir wenden uns hin zu dem, um den es in der Passionszeit geht, nämlich diesen Jesus. Passion bedeutet einerseits Leidenschaft. Jesus ist der leidenschaftlich Liebende. Und als leidenschaftlich Liebende gibt er alles. Er geht sogar ins Leiden. Das ist die zweite Passion, Bedeutung von Passion, Leiden. Diese Liebe geht so tief, dass Jesus alles gibt, seine Gesundheit, sogar sein Leben. Und es ist ja ein schrecklicher Tod und er wird von allen Seiten verspottet. Jesus macht sich sozusagen zum Narren, damit Gott nicht einmal am Ende unseres Lebens sagen muss, du Narr. Denn wenn er das sagt, sind wir Verlorene. Zum Tod von Jesus gehört aber natürlich auch seine Auferstehung, die deutlich macht, das Ziel unserer letzten Reise soll Leben sein, Herrlichkeit, Licht, eine Freude ohne Ende. Der Glaube an diesen Jesus, das macht uns reich bei Gott. Entscheidend ist also bei unserer Geschichte der, der die Geschichte erzählt. Und als er sie erzählt, ist er gerade auf dem Weg nach Jerusalem, dem Weg seiner Passion. Der Weg, der in Leid und Tod führt, aber der ihn auch in die Herrlichkeit seiner Auferstehung führt. Heute feiern wir also Erntedank. Wem danken wir? Wir danken natürlich auch Menschen, weil zu einer guten Ernte tragen viele Menschen bei. Aber das ist nicht das Entscheidende. Deshalb feiern wir nicht Erntedank. Erntedank wurde Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt in dem Hungerjahr 1815, wo eben keine Ernte mehr da war, wo die Menschen machen konnten, was sie wollten. Man konnte nichts ernten. Man gesagt hat, spätestens jetzt müssen wir auf den blicken, der uns das Leben gegeben hat. Und so entstand das Erntedankfest. Wir danken dem Schöpfer allen Lebens und dem Erhalter allen Lebens. Und wir danken dem, der durch Jesus sogar unser Leben ewig erhalten möchte und uns Reichtum schenkt im Himmel. Und der Blick auf diesen großartigen Gott, der so ein gebefreudiger Gott ist, der führt natürlich auch zu einem neuen Blick auf die Erde. Und deshalb haben auch diese anderen Auslegungen unseres Textes eine Berechtigung, dass ich jetzt eben mit einem neuen Blick auf die Erde schaue und sage, ja, ich teile jetzt auch, was ich habe, weil ich selbst ja auch alles nur empfangen habe. Vielleicht kennen Sie Arno Backhaus, ist ja so ein, wie soll man sagen, Humorist, Kabarettist, auch Musiker. Und der hat sich in früheren Jahren, hat sich ja alle immer so verrückte Aktionen einfallen lassen, dass er zum Beispiel mitten sich irgendwo auf die Fußgängerzone gestellt hat, Handvoll Geld und sagt, sie dürfen nehmen. Hier, nehmen Sie. So, und wollte damit deutlich machen, ich habe ja durch Jesus alles. Deshalb kann ich jetzt hier geben. Ja, nehmen Sie. Fiel den Leuten natürlich schwer, wenn man denkt, ist der irgendwie richtig im Kopf oder was ist da los? Was muss ich jetzt gleich einen 24-Monate-Vertrag abschließen oder was? Aber sowas, die deutlich machen, ja, ich teile, weil ich ja alles selbst empfangen habe. Oder ich verbringe meinen Ruhestand oder meine Freizeit eben nicht nur zu meinem eigenen Vergnügen, obwohl das natürlich auch dazu gehört. Aber ich überlege zugleich, wie kann in meiner Lebenszeit die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zum Leuchten kommen. Oder es kann auch bedeuten, dass ich halt meinen Nachlass regle. Einfach, wir wissen einfach, wie unglaublich viele Erbstreitigkeiten es gab, wie Familien, die vorher scheinbar intakt waren, zerbrechen. Da werden Geschenke zurückgeschickt. Ich kenne das, habe das auch im Bekanntenkreis mal gehört. Da werden Geschenke zurückgeschickt. Da zerbrechen die Beziehungen zwischen Geschwistern. Es ist furchtbar. Und man muss sich überlegen, auch schon vorher, droht das vielleicht in meiner Familie auch? Ist da vielleicht Gespräch nötig? Lässt sich da vorher was klären? Ist ein Testament gut oder vielleicht auch, dass man gerade keins macht? Wie auch immer. Auch das kann ein Ausdruck von Liebe sein, dass man sich um solche Fragen kümmert. Und mit diesem neuen Blick von diesem großartigen Herr werde ich ein Narr. Und auch das habe ich von Arno Backhaus, der sich immer gern als Missionar bezeichnet hat. Weil ja heute so viele sagen, ja, was gibt es da so für närrische Menschen, die immer noch an diesen Jesus glauben und meinen, das hätte irgendeine große Bedeutung. Ja, wir werden auch in Deutschland immer mehr zum Narren, weil immer weniger sich darum interessieren für sowas. Aber ich werde dennoch ein Missionar. Ich erzähle von diesem Jesus, den ich letztlich meinen ganzen Reichtum verdanke. Oder so, wie Paulus es schreibt im 2. Korintherbrief. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das ist gewisslich wahr. Amen. Meinem Gott gehört die Welt,